Hallo und herzlich willkommen bei unserem Wissenschaftspodcast Pandemia. Ich bin Laura Salm-Reiferscheid.
Und ich bin Kai Kupferschmidt und wir haben heute mal was anderes für euch, nämlich ein Szenario. Wir haben ja in den letzten Monaten immer wieder Bonusfolgen darüber gemacht, was die Kürzung von Geldern unter Donald Trump zu bedeuten für die WHO, für die Entwicklungshilfe, für den Kampf gegen HIV, AIDS, Malaria, Tuberkulose und so weiter. Und damit geht's heute weiter.
Genau, wir nennen diese Folgen zwar Bonusfolgen, diese sind normalerweise eigentlich nur für unsere Abonnenten bei Steady oder bei Apple zugänglich, aber wir finden eben, dass diese Themen so wichtig sind, dass wir wollen, dass alle sie anhören und deswegen wollen wir sie auch nicht hinter einer Paywall verstecken, aber wir freuen uns natürlich trotzdem wahnsinnig, wenn ihr bei Apple oder Steady uns abonniert sowieso und uns weiterempfehlt und so weiter und die Links für all das findet ihr dann auch in den Shownotes.
Genau, und eines der Probleme, die wir bei diesen Bonusfolgen ja jetzt so ein bisschen immer haben, ist zu zeigen, was diese Kürzungen in den USA jetzt eigentlich bedeuten auf lange Sicht. Welche Risiken entstehen da? Wir können natürlich immer an einzelnen Beispielen was erzählen, aber die Frage ist ja auch immer, was passiert da langfristig? Was bedeutet das zum Beispiel auch für die Gefahr einer Pandemie? Und heute haben wir mit jemandem gesprochen, beziehungsweise du, Laura, der sich genau darüber auch Gedanken macht, nämlich Mark Honigsbaum.
Genau, ich habe mit ihm gesprochen. Er ist Engländer, ist Medizinhistoriker und unterrichtet unter anderem eben auch junge Journalisten, wie man über Gesundheit und Wissenschaft berichtet. Und er ist selber auch Wissenschaftsjournalist, wie du, Kai.
Oh, Zufall.
Wie wir.
Und er hat sich eben auch ganz, ganz viel mit den verschiedensten Epidemien und Pandemien beschäftigt. Und absurderweise tatsächlich eben ganz knapp vor der SARS-CoV-2-Pandemie ein Buch veröffentlicht über die Gefahren von Pandemien. Also es war wirklich reiner Zufall. Und das Buch ist eben 2019 erschienen.
My last book was called The Pandemic Century, 100 Years of Panic, Hysteria and Hubris. And that came out shortly before COVID-19. So it was unlucky for the world, but lucky for me in the timing of that book. People say that historians are experts on the past. We're not usually asked to make predictions. But having said that, a very safe prediction, which many people are making, not only me, obviously people who worked in virology and public health, was that there was another pandemic was coming. That was inevitable. But nobody could really predict or say which pathogen might spark a pandemic.
Ja, also wie gesagt, er hat es nicht vorausgesagt, sondern für ihn war es eigentlich ganz logisch und für viele Experten auch, dass die nächste Pandemie kommen wird. Nur welches ist halt dann immer die Frage. Und das Buch von ihm auf Deutsch heißt eben Das Jahrhundert der Pandemien, eine Geschichte der Ansteckung von der spanischen Grippe bis Covid-19.
Ja, wir sind jetzt aber aus einem anderen Grund sozusagen auf ihn zurückgekommen, und zwar, weil er auf seinem Substack einen aktuellen Artikel hat, über den wir gestolpert sind. Und darin entwickelt er im Grunde genommen, also von wegen Historiker beschäftigen sich nicht mit der Zukunft, aber genau das tut er da drin, er entwickelt im Grunde genommen ein Beispiel, wie die nächste Pandemie beginnen könnte. Und mit dem Szenario fangen wir an.
My story really began with a group of students, zoology students from Montreal University, arriving in the Budongo Forest Reserve for a trip of a lifetime. And they were accompanied, of course, by tourists from other countries, such as France and the United States.
Es beginnt also alles tief im Budongo-Wald. Das ist ein Wildschutzgebiet am Ufer des Albertsees im Westen Ugandas. Und dort ist eben eine Gruppe von Zoologiestudenten aus Kanada unterwegs. Sie wollen Schimpansen in ihrem natürlichen Habitat beobachten. Das kann man dort besonders gut, weil da gibt es einfach habituierte Schimpansen auch. Und für diese Gruppe, diese Zoologiestudenten und andere Touristen, die mit ihnen unterwegs sind, die aus den USA oder Frankreich kommen, ist das halt wirklich die Reise des Lebens. Also es ist das ganz was Besonderes.
Genau, und um das vielleicht nochmal zu erklären mit habituiert, also das gibt es an einigen Orten in der Welt, da sind eben Forscher, die diesen Affen in der Regel seit Jahrzehnten inzwischen folgen. Also ich habe es ja damals im Thai-Wald zum Beispiel auch gesehen mit Fabian Lehnertz. Und die haben im Grunde genommen diese Affen an die menschliche Gegenwart gewöhnt. Also da sind Beobachter, die jeden Tag diesen Affen folgen. Und deswegen wissen die immer genau, wo die Affen sind. Und die Schimpansen kümmert das sozusagen nicht mehr. Und in diesem Szenario führt jetzt eben ein Ranger die Gruppe dann zu diesen Schimpansen tief im Wald. Und sie stoßen da auf eine Schimpansenfamilie, die sich um eine Baumhöhle versammelt hat. Und die Tiere wirken träge, apathisch. Diese Ranger folgen denen ja jeden Tag. Die wissen genau so, wenn die Affen sich ein bisschen anders verhalten als normal. Und das fällt ihnen da eben auf. sie sehen eben, dass die Affen nicht nur apathisch wirken, sondern sie schaufeln sich jetzt auch noch mit ihren Händen irgendetwas aus der Baumhöhle in ihren Mund. Und es wurde schon zuvor beobachtet, dass Schimpansen in Budongo Erde fressen, und zwar um Mineralien und andere Nährstoffe aufzunehmen, die eben in ihrer Nahrung dann fehlen. Aber dem Ranger kommt das alles ein bisschen komisch vor. Das hat er halt noch nie gesehen in all den Jahren. Und zusammen mit der Reisegruppe geht er dann sehr nah ran, um zu sehen, was die da essen, und merkt, es riecht nach Urin. Als er in die Baumhöhle schaut, sieht er eben, dass darin auch Fledermäuse nisten. Weil das alles so ungewöhnlich ist, installiert er am nächsten Tag mit seinen anderen Rangers eben ein paar Kameras dort, um das Verhalten der Tiere genauer studieren zu können.
The local field station there had set up cameras in different parts of the park. And one of the cameras was in front of this tree with a big hollow in it. And they observed on, when they looked back at the film, that families of chimps were visiting the tree and scooping out what looked like organic matter from the tree hollow. Turned out this organic matter was bat guano, because a species of bat had set up home in the tree and was defecating. But why were the chimps eating bat guano? This behavior had never been seen before.
Also durch diese Filme wird klar, dass die Schimpansen sich das Guano oder Fledermäuse, also im Grunde die Fledermauskacke, um das jetzt mal so platt zu sagen, aus der Baumhöhle schaufeln und die essen. Und sowas zuvor wurde tatsächlich einfach noch nicht beobachtet. Und in den Tagen drauf wird eben auch beobachtet, dass diese Schimpansen, die das gegessen haben, wieder kräftiger geworden sind. Weil die waren ja, Kai hat ja gesagt, die waren total apathisch und schwach. Und die sind aber dann wieder kräftiger geworden, ihre Lebensgeister sind wieder zurückgekommen und sie sind von Ast zu Ast geschwungen, wie sie das normalerweise gemacht haben. Aber eine Woche später sehen die Ranger dann, dass zwei der Tiere plötzlich Schluck aufhaben, schweren Durchfall, und einer der Ranger findet sogar einen komplett weggetretenen, am Boden liegenden Schimpansen und erhebt diesen auf und bringt ihn in die Forschungsstation.
He takes the chimp back to the field station where there's a veterinary clinic and the vet does an examination. He tries to send the fluids to a local HIV clinic, but the clinic has been closed down. All its staff have been laid off because they're no longer being funded because USAID has cut its programs for HIV and malaria and other clinics, all because of Musk and, you know, his Doge attack on the public health infrastructure.
Genau, also wegen diesen USAID-Kürzungen musste auch das örtliche Labor schließen. Das heißt, sie können jetzt die Blutproben von den Schimpansen oder die Proben von den Schimpansen jetzt nicht dort gleich in der Nähe untersuchen, sondern diese Proben müssen erst ins 200 Kilometer entfernte Kampala, also die Hauptstadt von Uganda, geschickt werden, um dort in der Uniklinik PCR zu machen. Und das dauert natürlich, das ist weit, das ist mühsam, dahin zu kommen, und alles verzögert sich. Und in der Zwischenzeit bekommt der Ranger, der eben Kontakt mit diesem Schimpansen hatte, Symptome. Er übergibt sich, er hat Kopfschmerzen, Fieber und wird dann ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Und da fängt er sogar an, aus den Augen zu bluten. Und am nächsten Tag ist er tot. Und die Autopsie zeigt dann, dass er massive innere Blutungen hatte. Und das ist natürlich oft ein Anzeichen für ein hämorrhagisches Fieber, also sowas wie Ebola oder Lassa-Fieber. Und zu dem Zeitpunkt ist dann aber dieses Virus schon am Weg in den Rest der Welt, weil die Zoologiestudenten, die Touristen, die in diesem Park waren mit dem Ranger und so nah an den Baum gegangen sind, die sind am Weg nach Hause von Kampala, also vom Flughafen in Entebbe, steigen sie ins Flugzeug über Doha nach Frankreich, nach Kanada und in die USA. Und dort werden sie dann auch krank.
Ja, und dann ist der Erreger endlich identifiziert. Sie finden eine neue Variante des Marburg-Virus, die sie dann Budongo-Virus nennen. Und das ist natürlich ziemlicher Albtraum. Also wir haben da ja in der Vergangenheit auch über Marburg schon mal gesprochen. Das wurde 1967 erstmals entdeckt, unter anderem natürlich durch den Ausbruch in Marburg, aber auch in Belgrad. Und kam damals durch Affenproben, die aus Uganda importiert waren, also Affen-Meerkatzen, die aus Uganda importiert waren und die zur Herstellung von Impfstoff genutzt werden sollten. Die Fallsterblichkeit damals war eben sehr hoch. Und das ist eben nach wie vor eine tödliche Erkrankung, für die wir keinen Impfstoff haben. Das wird also auf ProMed, auf dieser Internetplattform, die immer sich quasi mit Ausbrüchen auf der ganzen Welt beschäftigt, wird also eine Warnung ausgegeben. Das Pasteur-Institut in Frankreich lässt dann sofort sich Proben schicken, um das eben erforschen zu können und Gegenmaßnahmen zu finden. Aber in Washington D.C. hat eben der Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. das Wort und der hat dann gerade eines der Hochsicherheitslabore, die genau solche gefährlichen Erreger untersuchen würden, eben geschlossen. Das Heimatschutzministerium hat die Gefrierschränke dort versiegelt und normalerweise würde das CDC eben jetzt einen Einsatztrupp nach Uganda schicken, unter anderem also zum Beispiel den Epidemic Intelligence Service, den EIS. Das sind die Disease Detectives, also die Krankheitsdetektive, die immer auf der ganzen Welt rumschicken. Aber das Geld dafür wurde eben gekürzt und darum haben die nicht die Kapazität, die sie normalerweise haben und schicken eben keinen Trupp los. Und stattdessen gibt ein Beamter des CDC, also der Seuchenschutzbehörde, der früher für Kennedys impfkritische Organisation Children's Health Defense gearbeitet hat, halt eine andere Erklärung ab. Der sagt nämlich, die Ursache sei ein verunreinigter Gelbfieberimpfstoff und es bestehe kein Grund zur Panik.
Ja, man muss bedenken, jeder Ausländer muss natürlich sich Gelbfieber impfen lassen, wenn er in die meisten afrikanischen Länder fährt. Und deswegen mussten sich diese ganzen Touristen impfen lassen und er beschuldigt sozusagen den Impfstoff.
Genau, und dann kommt noch dazu, dass bevor Donald Trump wiedergewählt wurde als Präsident, wurde an einigen Instituten, zum Beispiel am Sabin Vaccine Institute, an einem Impfstoff geforscht, eben um vor Marburg-Erkrankungen zu schützen. Aber genau diese Forschung wurde dann unter Trump eben eingestellt. Das heißt, die Krankheit kann jetzt um sich greifen und es gibt keine Impfung, keine Medikamente dagegen. Und die Menschen in den USA, die jetzt von dem Ausbruch mitbekommen, die stürmen dann in die Drogerien und Apotheken, die wollen Schutzkleidung, Masken etc. haben. Aber zwischen USA und China herrscht Handelskrieg, es gibt nicht genug davon. Und bei der Einreise in die USA werden die Reisenden auch keinen Kontrollen unterzogen. Und alles spielt sich eben ganz anders ab im Nachbarland, in Kanada, wo ja jetzt Mark Carney der neue Premierminister ist.
So Carney, being, you know, an informed, sensible politician, not a science denier, would immediately not close the borders, but detain anyone coming from Uganda for a medical examination. And of course, Trump would immediately get mad and issue a tweet saying, you know, release America, how dare you detain American patriots, right? And they would do nothing on their side of the border. The result was that something like 930 Americans die in the outbreak before it's contained, whereas just one Canadian tourist returning to Canada dies.
Genau, also während die Kanadier irgendwie relativ effiziente Maßnahmen an den Grenzen übergreifen, schimpft Trump auf seiner Social-Media-Plattform rum, dass sie Patrioten sind, man darf die nicht stoppen an der Grenze und so weiter, also die Amerikaner. Und der Ausbruch kann dann auch schließlich eingedämmt werden, aber für die USA mit schweren Folgen, so 930 Menschen sterben und eben nur ein Kanadier. Und wie wir anfangs gesagt haben, nur um das hier nochmal, falls jemand in der Mitte angefangen hat, das ist hier nur ein Szenario, das Mark Honigsbaum aufgezeichnet hat, wie so eine Pandemie entstehen könnte mit dem Hintergrund dieser Kürzungen in den USA im Moment. Und der Grund, warum er sich jetzt so eine Geschichte, im Grunde ist das ja, das machen wir ja hier auch, wir erzählen ja auch Geschichten, warum er diese Geschichte erzählt hat oder das Szenario anhand einer Geschichte erzählt hat, ist, dass er sagt, man kann die Menschen einfach nur mit Geschichten erreichen. Und er zieht auch die Parallelen zu Missinformationen, weil er sagt, die sind auch so erfolgreich, weil die auch Geschichten erzählen. Und er sagt, deswegen möchte er das einfach auch, wollte das einfach auch mal versuchen, eben durch Geschichten die Menschen zu erreichen.
The problem is that, you know, there's so much noise out there and people have a limited tolerance for any information. So I was trying to think of a way, well, how can I explain this to people in a way that will engage their attention? And one thing that I noticed, or for a long time, you know, before Trump got back in, all those crazies, all those conspiracy theorists were out there. But what they were very, very good at is spreading their pseudoscientific and outright misinformation via memes, but also by making compelling videos and telling compelling stories. And conspiracy stories are very compelling because they begin with who benefits and then rewind it to tell you some story about dark hidden forces who made this happen. For me, the real story, what I think the real story, the real threat, is understanding how we're doing this to ourselves because of the way that we encroach on wild animal habitats and our constant demand for protein, growing populations, you know, all these reasons. So I thought, well, how can I tell this story?
Ja, also er beschäftigt sich sozusagen mit der Frage, und das finde ich erstmal total interessant, diese Frage, okay, wie kann ich jetzt eigentlich eine Geschichte über etwas erzählen, sozusagen, was sehr schwer zu bebildern ist. Und mich hat das sehr daran erinnert, wir haben das im Moment, wenn wir bei Science jetzt unseren Journalismus da machen, es ist tatsächlich wahnsinnig schwer, diese Geschichten zu erzählen, zum Beispiel über diese Kürzung. Die ähneln sich natürlich alle wahnsinnig. Es ist immer die gleiche Geschichte, Laura. Wir haben das ja auch bei dem Podcast so ein bisschen, ne? Dass man sagt, so, okay, wir können das jetzt an Malaria erzählen, an Tuberkulose und die Gelder sind weg und hier sind Leute, die davon betroffen sind.
Absolut, ja.
Aber das ist sozusagen nach dem ersten, zweiten Mal ist es für die Leute nicht mehr überraschend. Das ist, ich glaube, die Leute schalten da so ein bisschen ab. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und man kann natürlich auch nur bestimmte Sachen bebildern. Ne? Das ist ja so ein bisschen das, worüber wir bei Impfstoffen und so weiter auch immer reden. Ich meine, es ist sehr leicht, eine Geschichte zu erzählen von einem Kind, das tatsächlich mal durch einen Impfstoff geschädigt wurde. Aber wie erzählt man die Geschichte von all den Kindern, die gesund sind, weil sie einen Impfstoff bekommen haben? Und deswegen, ich finde es erstmal interessant, das ist natürlich, liegt natürlich daran, dass er nicht nur ein Medizinhistoriker ist, sondern eben auch ein Journalist, dass er sich eben auch darüber Gedanken macht. Ne? Wie erzählt man so eine Geschichte? Und mich erinnert das immer, ich glaube, Camus wird das zugeschrieben, dass er gesagt hat, Fiktion ist die Lüge, die quasi die Wahrheit, jetzt kriege ich das Zitat nicht ganz hin, aber es ist irgendwas in der Richtung von Fiktion ist die Lüge, in der die Wahrheit zu finden ist oder so. Ne? Das, dieses Gefühl, okay, um diese Wahrheit zu erklären, muss ich im Grunde eine Geschichte erzählen. Das finde ich total wichtig. Und er macht das natürlich basierend auf wissenschaftlichem Hintergrund.
Genau, weil er ist, also er, wie er überlegt hat, was er da schreiben kann, ist er in der wissenschaftlichen Literatur eben über eine Studie gestolpert, die ihm dann für dieses Szenario als Grundlage gedient hat. Denn er wollte natürlich das Ganze so real und an Fakten orientiert wie möglich machen, dass es möglichst ja, realistisch ist einfach und man nicht sofort sagt, bitte, das ist doch ein Blödsinn. Und zwar ging es in diesem Paper, was er da gefunden hat, eben um Schimpansen im Budongo-Wald. Und diese Schimpansen, die müssen ja auch genauso wie wir Natrium zu sich nehmen. Also sie haben einen gewissen Natriumbedarf und den decken sie eben mit den Früchten von einer speziellen Palmenart, die in dieser Gegend auch wachsen.
Now, normally the chimps would get sodium in that area of Uganda from a species of palm. There are giant palms, they're called shuttlecock palms with these large spreading shuttlecock-like branches. And in that area, local farmers had began farming tobacco intensively because there was such demand. Even at this time, with all the warnings about tobacco, the global tobacco industry was massive. It was a very lucrative cash crop. And they'd be reclaiming areas on the edge of the forest to raise tobacco. Now, when it comes time to pick the tobacco and cure the leaves, because they have to be hung and dried, usually you get these strings, these lattices of strings, ropes really, and you lay the tobacco leaves on those ropes. So in order to make those strings, they harvested this palm tree because the fronds are a rich source of stringing. So basically they cut down the palm trees to harvest the fronds to make strings for their tobacco leaves. But in so doing, they removed the chimpanzee's principal source of sodium.
Genau, also was er hier im Grunde erzählt, ist eigentlich genau das, was ja immer Ursprung eines Ausbruchs ist, dass wir einfach der Natur, den Wildtieren zu sehr auf die Pelle rücken. Und in diesem Fall, also in dieser Gegend, wird immer mehr am Rand von Urwald Tabak angebaut. Dafür müssen sie Bäume abholzen und sie brauchen, also das ist eine riesen Tabakindustrie in Uganda. Und um diese Tabakblätter dann zu trocknen, brauchen sie halt sozusagen so Fäden und Schnüre und die tun dann so ein Netz aufspannen mit diesen Fäden und legen dann diese Tabakblätter drüber. Diese Schnüre machen sie aus den Fasern von diesen Palmwedeln, von diesen Palmen, wo die Schimpansen die Früchte essen. Das heißt, die holzen diese Palmen ab und dann hat der Schimpanse ja einfach keinen Zugang mehr zu Natrium. Also der Natriumquelle ist sozusagen weg.
Genau, und dann machen die Schimpansen eben genau das, was er in seinem Szenario schreibt. Die gehen dann eben zu so einem Baum, wo sie Fledermaus-Guano eben finden und nehmen das als ihre Quelle. Das Paper dazu wurde, glaube ich, 2024, also letztes Jahr, veröffentlicht. Und es ist eben genauso eine Situation, das sind eben Schimpansen, die ganze Zeit beobachtet werden. Und es ist tatsächlich so, die haben einfach gesehen, dass diese Schimpansen an diesem Baum standen und haben sich gewundert, warum, was machen die da, haben das beobachtet, haben gesehen, okay, die nehmen dieses Fledermaus-Guano zu sich. Und der erste Gedanke, den manche von ihnen natürlich hatten, war sofort, oh Gott, da sind bestimmt jede Menge Viren drin in diesem Fledermaus-Guano. Und dann gab es eben eine Gruppe von Forschern, die Affen da eben beobachten. Die arbeiten an der University of Wisconsin-Madison normalerweise. Und die haben dann eben Proben genommen, auch von dem Fledermaus-Guano, haben das untersucht und haben tatsächlich darin 27 verschiedene Viren gefunden und haben darin tatsächlich, halte ich fest, Laura, ein Coronavirus gefunden. Also tatsächlich ein Coronavirus, was dahin nicht bekannt war. Und das haben die dann genannt, sie haben es nicht Budongo genannt, sondern Bihirugu-Virus 1. Aber das hat natürlich alles Jahre gedauert, ne? Also es ist schon ein paar Jahre her, dass die das ursprünglich beobachtet haben. Also bis das sozusagen alles dann zusammengesetzt wurde, hat es wirklich gedauert. Aber das zeigt eben, dass dieses Ursprungsszenario, was er da beschreibt mit den Schimpansen, das ist eben genauso passiert.
Das ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, jetzt in dem Fall nicht unbedingt der Klimawandel, aber wie menschliche Aktivitäten, eben getrieben von sozialen und wirtschaftlichen Faktoren, in diesem Fall der Anbau von Tabak, um damit eben den Tabak in die Welt zu exportieren, wie das alles Glieder in einer Kette sind, die eben unbeabsichtigte Folgen haben können. Und in diesem Fall war eben die unbeabsichtigte Folge, dass die Schimpansen im Grunde dazu gebracht wurden, den Kot von Fledermäusen zu essen, um auf ihre Nahrungskosten zu kommen. Und das hat dann wieder dazu geführt, dass dieser gefährliche Krankheitserreger weitergegeben werden könnte.
Genau, und ich nehme an, die andere Geschichte, die Mark Honigsmann wahrscheinlich im Kopf hatte, weiß ich jetzt nicht genau, ist das, was damals tatsächlich im Thai-Wald passiert ist. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich war im Thai-Wald mit Fabian Lindertz ja mal in Côte d'Ivoire, an der Elfenbeinküste. Und da ist die Geschichte, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber die hatten genau so eine Situation, wo ein Affe eben schwer krank war, der dann gestorben ist. Und dann haben die eben einen toten Affen genommen, um eine Autopsie zu machen. Ich habe tatsächlich Abend gegessen an dem Holztisch, dem großen Abendessen-Holztisch, auf den die damals dann diesen Schimpansen gelegt haben. Und
herrlich. Und die Autopsie gemacht haben.
Sie hatten Handschuhe, aber eben keine andere Schutzkleidung. Wie gesagt, alles schon ein paar Jahre her. Und eine Weile hinterher ist dann eine der Forscherinnen, eine Schweizer Forscherin, die da mitgemacht hat, ist dann krank geworden. Und dann hat man in ihrem Blut tatsächlich nachweisen können, eine Infektion mit einem neuen Ebola-Virus, der dann Thai Forest Virus genannt wurde. Ne? Also das ist sehr ähnlich. Das ist eine Situation, die tatsächlich so passiert ist. Und daran sieht man eben, dass dieser ganze Teil der Erzählung, also wie sozusagen dieses Virus dann von den Fledermäusen auf die Schimpansen, auf die Menschen kommt, das ist erstmal realistisch. Der zweite Teil der Geschichte ist natürlich der, der jetzt sehr spekulativ ist. Wie würde eine US-Regierung reagieren?
Man kann ja nur davon schließen, was bis jetzt passiert ist an Maßnahmen, nicht? Also, ja.
Genau, und ich finde, er macht natürlich einen guten, also Mark Honigsbaum versucht ja da zu zeigen, okay, diese Investitionen, die die USA da in der Vergangenheit immer gemacht haben, die helfen halt in so einer Situation, weil du dann Laborkapazität hast, die näher ist, was natürlich hilft, weil du Geld in die Vorbereitung von Impfstoffen gesteckt hast, weil du einfach mehr Kapazität hast, auf so etwas auf der ganzen Welt zu reagieren. Das ist das eine. Jetzt muss man dazu sagen, was Honigsbaum da schreibt, der Epidemic Intelligence Service ist halt total interessant. Das sind die Krankheitsdetektive vom CDC. Wir haben von denen zum Beispiel gehört in unserer Folge über Westnil-Virus. Das sind die das dann untersucht haben vor Ort. Und die sollten tatsächlich, es sah am Anfang so aus, als würden die betroffen sein von den Kürzungen. Das wurde dann aber kurz danach zurückgenommen. Im Moment sieht es so aus, dass die weiter, also da werden jedes Jahr, das ist sehr kompetitiv, da werden jedes Jahr ein paar Leute ausgesucht, die sozusagen dann ausgebildet werden, solche Krankheitsausbrüche vor Ort zu untersuchen. Das sind die Helden an der Front der Krankheitsbekämpfung in so Ausbrüchen. Und das sieht im Moment so aus, dass das tatsächlich weitergeht, das Programm, aber man weiß es natürlich immer nicht, ne? Und die andere Frage ist, okay, wie würde ein Donald Trump reagieren, wo ich mit Honigsbaum überhaupt nicht übereinstimme, dass ich habe das Gefühl, Donald Trump wäre der Erste, der die Grenzen schließen würde. Also der hat ja zum Beispiel damals beim Ebola-Ausbruch auch gefordert, dass die amerikanischen Helfer, die sich dort infiziert haben, nicht zurückgelassen werden sollten ins Land.
Nice.
Ja, aber was sicher stimmt, ist, dass eine Regierung, die nicht mehr auf Fakten sozusagen reagiert, rational, und so scheint es ja zu sein bei den ganzen Sachen, die wir im Moment sehen mit Masern, mit Impfstoffen und so weiter, und wo auch nicht mehr transparent ist, wie diese Entscheidungen überhaupt getroffen werden. Da reden wir in einer anderen Folge drüber. Also es hat sich, seit wir die Folge über AFK Junior gemacht haben, nochmal deutlich verschärft. Aber dass so eine Regierung dann im Zweifelsfall eben nicht rational reagiert, ist mit Sicherheit wahr. Ich glaube, es ist ein bisschen kompliziert, weil manchmal eben auch die falsche Reaktion am Anfang sogar ein bisschen helfen kann oder so. Also ich glaube, es wird nicht so schwarz-weiß sein. Es wird nicht so sein, dass alles, was die machen, sozusagen es verschlimmert und alles, was die anderen machen, macht es besser. Ich glaube, da muss man auch aufpassen, solche Erwartungen aufzubauen. Aber das, also für mich persönlich, dass wir sozusagen jetzt, im jetzigen Augenblick, schlechter darauf vorbereitet sind für ein Szenario, wie Honigsbaum das hier beschreibt, als wir das vor ein paar Jahren gewesen wären. Da bin ich fest überzeugt von, Anbetracht all der Kürzungen und einfach auch der generellen Atmosphäre, die da herrscht. Und dass es dann irgendwelche Verschwörungstheorien, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass wir bei dem nächsten Ausbruch wieder Verschwörungstheorien bekommen werden, wo das jetzt herkommt oder was es tatsächlich ist. Das ist jetzt einfach ein Feature.
Ja, können wir nur weiter Geschichten dagegen erzählen.
Ja.
genau, aber lest unbedingt auch seinen ganzen Artikel, der ist so auf Englisch. Wir verlinken den, der heißt The Next Pandemic, a Scenario. Und wir stellen den Link in die Shownotes von seinem Substack. Genau, und wie der Karl schon gesagt hat, das ist jetzt ein Szenario, was Mark Honigsbaum hier aufschlüsselt oder erzählt. Das kann natürlich auch komplett anders laufen. Und er sagt auch eigentlich, die Wissenschaftler oder die Forscher denken dann immer, okay, das nächste ist dann jetzt, im Moment ist ja sozusagen Influenza wird das nächste sein. Aber wahrscheinlich kommt dann was ganz anderes. Also man kann das ja nicht voraussagen, das kann ja irgendwie passieren. Das läuft dann vielleicht ganz anders ab. Also das ist halt das Problem. Das, was kommen wird, ist klar. Aber wie es dann abläuft, ist natürlich, kann man nur sozusagen in irgendwelchen verschiedenen Szenarien denken.
Despite, you know, a century of medical progress, it's still very difficult to predict and anticipate what the next emerging infectious disease threat might be. And that's not only because there are so many of them, but because there's a kind of a pattern where science tends to focus, always be fighting the last pandemic and expecting, you know, it's going to be bird flu, and then it's not bird flu, but SARS emerges, then it's bird flu again. No, now it's SARS-2. And we really can't say, because there are so many unknown viruses out there still. We've only sampled a small proportion of them. The next pandemic could be something completely from left field. This is the nature. And I suppose what I wanted to say is that one of the major themes was really that, you know, we shouldn't let science and scientific hubris blind us to the next pandemic just around the corner.
Ja, wir sollten nicht blind sein zu der Gefahr, dass die nächste Pandemie nicht lange auf sich warten lassen wird. Und ich glaube, was mir, die andere Sache, die man, glaube ich, vorhersagen kann, oder was ich immer sage, wenn die Leute jetzt sagen, oh, aber es ist Labor versus nein, das ist irgendwie vom Tier auf den Menschen übergesprungen. Ich denke mal, die nächste Pandemie wird menschgemacht sein. Und damit will ich sagen, dieses Szenario, was da ja aufgezeigt wurde, ist ja auch menschgemacht. Das ist eine wirtschaftliche Entscheidung, die diese Farmer in Uganda getroffen haben. Es ist die Entscheidung, von Touristen dahin zu gehen und dann zurückzureisen und so weiter. Das ist ja alles, also keine Pandemie, die wir sehen werden in der Zukunft, wird nicht Aspekte haben, die natürlich von uns Menschen beeinflusst wurden. Und insofern ist es, glaube ich, einfach wichtig, weil wir haben ja viel geredet über Laborsachen und Risiken und Gefahren auch in den letzten Folgen, einfach nochmal zu sagen, menschgemacht ist ein echt großes Feld und das kann Dinge beinhalten, über die wir gar nicht so nachdenken normalerweise. Aber wie gesagt, das kann sein, dass die Farmer in Uganda für ihren Tabak eben Palmenwedel benutzen.
Ja, Wort zum Sonntag sozusagen.
Passenderweise ist es auch Sonntag, eben. Laura. Insofern darf ich das heute.
Salbungsvolles Ende. Also, ja, das war's dann. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Wir sind selber uraufgeregt auf unsere nächsten historischen Folgen. Wir arbeiten noch dran, aber also ich bin total fasziniert vom Thema und ich glaube, es wird total super.
Ja, wir kommen da mal wieder so. Das ist immer, eigentlich hätten wir euch schon längst eine bringen wollen, aber je mehr wir da recherchieren, umso spannender wird es. Es wird alles wieder größer und länger.
20-folgige Serie so über eine Krankheit.
Genau, aber könnt ihr euch darauf freuen, das wird wirklich spannend. Und genau, und wir hören uns ganz bald.
Ja, und wie gesagt, empfehlt uns bitte gerne weiter und abonniert uns bei Steady und bei Apple. Und wir freuen uns auf jegliches Feedback von euch. Danke, ciao, ciao.
Danke, ciao, ciao.